Früher hatte ich immer wahnsinnig Angst, jemanden zu verlieren. Und dann gibt es auch Härtefälle, wo man merkt, das passt nicht, obwohl jetzt man so viel gemeinsame Reise hinter sich hat. Du da mit deinem Podcast, das ist auch alles durch. Ja. Und dann ist meine Firma quasi ohne viel eigenes Verschulden innerhalb von ein paar Wochen tot. Ja.
Herzlich willkommen zu heute in einem besonderen Format, einem Live-Webinar, Mix mit Live-Podcast. Gegenüber von mir der Philipp Westermeier. Philipp, erstmal schön, dass du hier bist aus Hamburg. Bist du hergeradelt?
Mit dem Auto? I wish. Ja, also es ist ja in Hamburg, Hamburger Wetter. Insofern bin ich mit dem Auto gekommen.
Ja, erstmal.
Danke für die Einladung.
Schön, dass du hier bist. Ich glaube, so gut wie alle sollten dich kennen von OMR. Gewachsen in den letzten Jahren von 0 auf knapp 400 Mitarbeiter seid ihr, glaube ich. Ja. Eure Marke OMR mit dem auf einer Seite dem Festival, den ganzen Brands drumherum, dem Podcast. Ich bin selber gerne immer wieder Hörer.
Hab yeah.
Den letzten Podcast erst gehört mit dem Kollegen, den du zu KI hattest.
Paloa.
Genau, Paloa.
Malte Kosup.
Ja, fand ich sehr, sehr, sehr cool. Und sonst freue ich mich heute mit dir auch mal auf dich zu schauen. OMR als Arbeitgeber, mein neues Format.
Ja.
Und ja, genau, erstmal so vielleicht so eine Einstiegsfrage. Hattest du schon immer vor, Arbeitgeber zu sein? So, wenn du angefangen hast, da glaube ich BWL studiert, warst du ein bisschen im VC?
Ich war ja vor allen Dingen im Medien tätig.
Ja.
Ich war als sozusagen Journalist
quasi
angefangen mit Schülerzeitung wohlgemerkt und Radio Essen.
Ja.
Und dann immer so eigentlich so journalistische Ambitionen gehabt. Sportreporter, irgendwie sowas. Und dann war ich bei damals Gruner und Jahr.
Ja.
Also da war dann zum ersten Mal so der Weg auf die kaufmännische Seite eines Medienhauses nach dem Studium. Und dann habe ich schon so gedacht, naja, also jetzt kann man hier Journalist werden, aber man kann so ein bisschen was mitgestalten auf der unternehmerischen Seite. Und das fand ich schon ganz interessant. Und das fing dann aber erst da bei mir an. Da war ich so, wie alt war ich da, 25 oder sowas. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, dann parallel passierte so die ganze Web 2.0-Welle. Die Älteren werden sich noch erinnern, StudiVZ und solche Sachen. Warst du jemals bei StudiVZ?
Ich war tatsächlich in StudiVZ, aber ich bin gerade noch so, ich bin Baujahr 95, das heißt.
95?
Genau.
Oh, wow.
Ja.
Genau, das, also da hast du die letzte Welle wahrscheinlich noch erlebt.
Genau.
Als StudiVZ wahrscheinlich, ne?
StudiVZ, genau. Ich glaube, es war StudiVZ.
Und die Jungs habe ich dann kennengelernt, kurz bevor sie das verkauft haben. Da als Angestellter, da war ich dann inspiriert. Ja. Und da dachte ich mir, okay, so Unternehmer sein, nicht unbedingt Arbeitgeber. Aber dann wird ja irgendwann klar, das ist halt, gehört beides zusammen. Und ich hatte jetzt ehrlicherweise auch nie Angst und mach's auch gerne. Also ich bin wirklich gerne Arbeitgeber.
Ja, wir gehen dann nachher mal so ein bisschen auch in die Historie rein. Bin sehr gespannt, wie so euer Wachstum war, weil ich weiß bei uns, was so Wachstum heißt. Ihr seid dann nochmal ein deutliches Level weiter. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie da so der Weg dorthin war. Wir haben heute unterschiedliche Themen. Werden einmal so auf, ich sag mal, euch als Arbeitgeber schauen, ein bisschen die Learnings rein, was auch Führung heißt, was Kultur heißt, wie KI bei euch verankert. Ich glaube, du hast ja auch so einen sehr breiten Einblick in nicht nur die Wirtschaft, sondern auch so die Entwicklung vom Mittelstand bis zum großen Unternehmen. Und da werden wir heute mal Schritt für Schritt durchgehen. Mich interessiert heute die Leute, die so live beim Webinar dabei sind. Schreibt gerne mal so ein bisschen rein, was war das Thema, warum habt ihr euch heute angemeldet? Also wir hatten ja unterschiedliche Themen. Es ging um Führung mit Verantwortung. Es ging darum, letztendlich das Unternehmen zu entwickeln, den Generationenwandel. Es gehört ja alles noch so die Nebenschauplätze neben KI, die Leute in die Produktivität zu bekommen oder Ähnlichem. Und deswegen interessiert mich mal, was waren so eure Themen? Warum habt ihr euch angemeldet zum Webinar? Oder wolltet ihr einfach nur einen Philipp hören und sehen, das ist auch fein? Dann schreibt einfach mal quasi Philipp rein.
Bitte.
Die Fanboys and Girls gerne auch outen an der Stelle. Und deswegen bin ich mal gespannt. Ihr müsst immer, wenn ihr was in den Chat schreibt, dann alle schreiben.
So für jede Philipp-Erwähnung gibt es 10% Rabatt auf OMR-Ticket.
Also, sind wir gespannt. Der erste schreibt schon direkt rein. Philipp. Also ja, genau. Die Philipp-Fanboys sind auf jeden Fall da.
Schick mir eine Mail, dann schicke ich dir den Rabattcode, wenn du möchtest.
Okay, sehr gut. Sehr schön. Und vielleicht noch eine Frage, die mich auch interessiert, gerade an die Webinarteilnehmer. Wenn ihr das Thema KI bei euch im Unternehmen anschaut und mal so eine Skala euch gebt von 0 bis 10, also wie fortschrittlich seht ihr euch selber? Ich glaube, jeder hat da so ein bisschen Respekt. Also wenn zu sagen, eine 10 sich gerade zu geben, da gehört, glaube ich, schon viel dazu. Aber mich interessiert mal gerade so an die Teilnehmer, wo seht ihr euch so von 0 bis 10 auf dem Fortschritt zu einer KI? Wie würdet ihr euch da einschätzen? Wahrscheinlich schon relativ auf einem guten Level.
Du hast ja gerade selber gesagt, das ist wahnsinnig schwer. Man ist da jetzt eher so ein bisschen vorsichtig.
Ja.
Wir nutzen das schon, auch also die an verschiedensten Stellen.
Ja.
Aber jetzt wahrscheinlich 5.
Ja.
So sehr, sehr typische Antwort, ne?
Ja.
Ich bin in der Mitte.
Ja.
Aber so, ja.
Auf jeden Fall noch Spielraum nach oben.
Ja, ich meine, zumindest zu dem, was alles so an Szenarien theoretisch gerade so alles gehypt wird. Ne?
Ja.
Das jetzt irgendwie ja schon alles wirklich macht, ist, ja, ist eine andere Frage.
Ja.
Aber man denkt halt, es geht so viel oder man liest es überall und man hört davon und ich habe es auch noch nicht bei allen anderen gesehen.
Ja.
Aber ich glaube, wir machen das, was wir jetzt machen können, gar nicht schlecht, aber ein bisschen was geht immer.
Ja.
Ob es dann so verrückt ist, wie manche das beschreiben, I don't know.
Ja, das wird sich, glaube ich, auch sowieso noch zeigen.
Ja, ja.
Ja. Wir werden nachher mal so auf die kulturelle Thematik drauf eingehen, was wir immer jetzt bei uns so gemerkt haben, gerade so ein mittelständischen Unternehmen, was überhaupt notwendig ist, dass KI seine Früchte trägt. Ist ja ähnlich wie mit einer Digitalisierung oder Ähnlichem. Was war für dich so der Zeitpunkt? Ich gehe mal davon aus, dass du ja durch deine ganzen Gespräche, durch das Festival in sehr vielen Unternehmen drin bist. Wann hast du das erste Mal gemerkt für dich, KI, boah, das ist schon, also wird schon eine Riesenveränderung mit sich bringen?
Also ich habe das Wort schon auch vor vielen Jahren mal irgendwie gehört und dann, ja. So, ne, heute hört man von Quantencomputing.
Ja.
Es ist halt so, nicht jetzt gerade wahnsinnig gehypt, aber man weiß, es gibt da irgendwelche Leute, die darauf setzen und da passiert irgendwas. So war das ja mit KI auch. Das, man hörte davon schon vor ein paar Jahren und dann kam halt der ChatGPT-Moment und dann hat das alle.
Das war wahrscheinlich bei dir auch dann so der Switch.
Ja, ja, ich meine, wir sind ja natürlich auch dann total Kinder dieses Hypes und haben das dann gesehen. Mittlerweile muss ich aber sagen, weil ich jetzt auch schon so einige so Zyklen mitgemacht habe mit Krypto, mit irgendwie Digitalplattformen, Digitalmarketing, so viele Sachen, wo dann alle sagt, ey, es wird sich jetzt alles ändern, alles ist anders. Ja, da kommt jetzt YouTube, die werden alles verändern. Und dann bin ich jetzt schon ein bisschen vorsichtiger. Also ich hätte sogar irgendwann mal am Anfang gedacht, vielleicht kommt immer die Nachricht, dass die da bei OpenAI so Leute sitzen haben, die einfach alle Fragen beantworten.
Ja, ja. So overhyped. Ja.
Und selbst bis heute, ne, wenn man dann so liest, was da jetzt alles so propagiert wird, dann denkt man sich schon, oh ja, ist das nicht ein bisschen übertrieben und so schnell können wir es nicht vorstellen. Wenn man dann teilweise in irgendwelchen Hotlines hängt, dann denkt man sich, okay, mir wurde jetzt erzählt, dass die geilsten KI-Tools im Customer Service und meine Hotline-Experience ist immer noch dieselbe Scheiße wie vor ein paar Jahren. Also da hat man jetzt so die Mischung aus echte Erfahrungen im Alltag, gleichzeitig auch aus anderen Halbzyklen, dass ich jetzt so denke, da wird schon was kommen. Das wird dann wahrscheinlich viel länger dauern, als man denkt. Und dann werden auch die ersten so richtigen Lösungen wahrscheinlich ganz woanders auftauchen, als man denkt.
Ja.
Aber dass da jetzt große Sachen möglich sind,
Ist
glaube ich total. Ich glaube, als letzter Gedanke noch, KI hat halt zumindest in der deutschen Sprache halt so einen wahnsinnig geilen Marketingwert.
Ja.
Also ich würde sagen, es gibt so Begriffe, wenn ich die höre, dann denke ich immer, das ist ja für Marketing perfekt oder halt total scheiße. Also ein Negativbeispiel, ich gehe sehr gerne chinesisch essen. Und dann eines meiner Lieblingsgerichte sind 1000-jährige Eier. Die haben nur so einen scheiß Namen. Niemand will die mehr essen. Niemand. Aber der Name sagt gar nicht das, was da eigentlich passiert.
Ich habe gerade auch gedacht, als du es gesagt hast, habe ich so gedacht, ich habe es noch nie gegessen, weiß ich jetzt auch nicht, ob es meint.
Ja. Natürlich sind es frische Eier halt anders zubereitet und das heißt dann auf Chinesisch so. Ja. Total lecker. Aber die haben halt marketingmäßig so, das Naming ist so kacke. Deswegen wird das Gericht nie groß werden. Und mit KI ist es genau andersrum. Das ist halt so ein, für den Hype, für Marketing so geeignet, künstliche Intelligenz. Das klingt so groß und fantastisch und am Ende ist es ja auch irgendwo so ein Zahlen- oder erfahrungsbasiertes wie sagt man dazu, Auswerten von Informationen und jetzt nicht dieses künstliche Intelligenz verspricht halt doch viel mehr als das, was es eigentlich jetzt wirklich ist, ne? So maschinelles Lernen eigentlich. Und ja, insofern profitiert der ganze Hype auch davon, dass es einfach einen tollen Namen hat, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, und das ist auch so ein spannendes Thema, wo ich nachher nochmal so ein paar Impulse von unserer Seite reinbringen will, aber auch sehr gespannt bin, wie ihr da intern vorgeht, kulturell wirklich auch die PS auf die Straße zu bekommen und nicht den nächsten, auch bei sich, den nächsten Big Thing im eigenen Unternehmen so zu sehen, sondern erstmal mit Basics anzufangen und dann das immer größer werden zu lassen. Der eine oder andere hat es schon gemacht. Ihr könnt die ganze Zeit auch Fragen stellen. Also wir werden eine FAQ-Session machen. Und mir hat gerade schon jemand gesagt, Philipp, dass das Mikro doch ein bisschen ungeschickt.
Ich hatte es.
Deine Prognose war richtig. Vielen Dank.
Der Kollege hat gesagt, die KI pegelt das aus.
Siehst du mal. Doch nicht perfekter Verlass auf die KI. Aber gut. Deswegen haben wir die menschliche Möglichkeit, das Mikro zu verschieben. Und deswegen stellt gerne Fragen rein. Wir werden am Ende eine FAQ-Session machen. Aber jetzt soll es eigentlich viel, viel mehr mal reingehen. Was bedeutet es eigentlich, dieser Top-Arbeitgeber zu sein? Also was bedeutet es, diesen Rahmen zu schaffen? Was bedeutet es auch für euch in der Entwicklung, das Ganze zu sehen? Und da will ich jetzt mit dir einfach mal ein bisschen tiefer reingehen. Und für mich wäre es sehr wertvoll, wenn wir nochmal da einsteigen, wo du vorhin gesagt hast, ich habe dann angefangen zu sagen, ah, ich will eigentlich Unternehmer werden. Aber so, dass ich jetzt Arbeitgeber werde, hatte ich noch nicht so richtig auf der Agenda. Sag, hol mich mal so ab, wie war das am Anfang? Kleines Team vermutlich gewesen. 2011, korrekt?
Richtig angefangen haben wir so 2009 schon.
Und genau, das war die Agentur davor, die du, glaube ich,
hast. Genau, die Webseiten. Also ich habe genau, so ja. SEO-Webseiten gemacht mit meinem Partner zusammen. Und das war halt auch so als One-Man- oder Two-Man-Business. Da war jetzt nicht jetzt groß über Angestellte nachgedacht, sondern eher, wie kriegen wir jetzt das mal Umsatz rein und wie können wir damit vielleicht ein kleines Zubrot uns erwirtschaften. Und das ist dann, so über 1-2 Jahre erst so groß geworden, dass wir gesagt haben, okay, wir stellen jetzt mal jemanden ein. Wahrscheinlich habe ich so 2010 oder so vielleicht die erste Person eingestellt, weiß ich gar nicht mehr genau. Und ja, seitdem jetzt wahrscheinlich Tausende.
Ja, und wie war so die ersten Jahre? War das für dich so eine Situation, hast du dich gefreut, dann Mitarbeiter zu haben oder war es einfach das Notwendige?
Total spannend war das.
Wachsen?
Nee, ich fand es schon spannend. Also ich mag Menschen und hab das irgendwie auch total interessant gefunden, mal zu sehen, wie das jetzt so ist und auch dann eine gewisse Verantwortung dafür zu empfinden. Und dann weiß noch, morgen kommt die Person und dann oder auch so Bewerbung. Es gibt ja, wenn man sich so eine Firma gründet, so verschiedene Momente, die sind dann auch so ein bisschen ungewohnt, wenn man sich zum ersten Mal am Telefon meldet mit dem neuen, gerade ausgedachten Firmennamen. Ja. Also unsere erste Firma hieß irgendwie Edyard oder die zweite hieß Metrigo und dann Metrigo Philipp Westermeier, so.
Ja.
Da habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Jetzt mache ich da so ein offizielles Telefonannahme draus. So, und der nächste Schritt ist dann vielleicht, wenn man dann irgendwie jemanden hat, der dann auf einmal sagt, ja, jetzt bin ich hier, ich bekomme jetzt hier ein Gehalt, was soll ich denn tun? Ne? Und wo ist denn jetzt mein Firmenrechner?
Ja.
Also das waren so die ersten kleinen Schritte. Ja. Aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich habe es dann auch wirklich so Schritt für Schritt gelernt. Und bis in die heutige Dimension hinein.
Ja, und seid ihr dann relativ schnell auch stärker gewachsen von den Mitarbeitern oder wart ihr lange in einer gewissen Größe? Also wann kam so der erste große Wachstumspeak?
Also, sagen wir jetzt, wenn man jetzt nur auf Mitarbeiterzahlen guckt, dann war das so, dass wir 2019, 20, also so rund um Pandemieanfang, waren wir so vielleicht bei also 120 Leuten.
Ja.
Und dann haben wir, das ist vielen gar nicht so bewusst, während der Pandemie hier in Hamburg ein sehr großes Impfzentrum organisiert und betrieben.
Okay.
Und hatten dann dafür zwischenzeitlich, nicht alle in Vollzeit, aber so 3000 Leute.
Ach krass.
Auf unserer Payroll. Das kann ja niemand bei dir arbeiten, ohne dass du ihn irgendwie auch registrierst, anstellst, bezahlst, Steuern abführst, was da immer dazugehört. Und das war dann sozusagen der totale super Run, während der Pandemie dann im Sinne dieser Aufgabe, Leute einzustellen. Und ja, das war dann für mich auch schon verrückt, dann zu sehen, dass wir so auf einmal so nicht mehr so eine Gehaltsabrechnung, ist dann auf einmal wirklich zig Leute, riesiger Wust an damals noch Papier zum Teil. Das ist ja danach, als das Impfzentrum vorbei war, haben wir natürlich dann wieder das abgebaut, das war ja auch so vorgesehen. Und sind dann auf die heutige Zahl so langsam eingeschwenkt von 400 oder 380. Wir waren doch schon mal so in den Bresebets gerade.
Lass uns vielleicht mal beim Peaks davor reingehen, weil auf 120 wächst man ja auch nicht so mit einem.
Nee, das ist aber dann über Jahre, ne? Aber wirklich dann über 6-7 Jahre.
Also,
ne?
Okay, und wie war da so der kulturelle Wandel? Weil ich finde ich kann es von mir selber sagen, und wir sind noch nicht bei 120, sondern bei noch nicht mal 60, dass man erstens sich als Unternehmer irgendwie auch in gewissem Maße immer wieder weiterentwickeln darf. Dass kulturelle so Änderungsphasen gibt. Was waren da für dich so die Phasen, wo du auch gemerkt hast, jetzt muss ich irgendwie vielleicht anders führen oder andere Strukturen einbauen oder so, wie es ging, geht es jetzt nicht mehr?
Also wahrscheinlich waren so schon so, da gibt es verschiedenste Studien zu, du wirst besser wissen als ich, aber ich habe mal irgendwie gehört, so 30 Leute sind schon mal so eine Schwelle, wo man dann nicht mehr alle so gut kennt. Das war früher da 30, da passte man noch in so einen Raum rein, da konnte man mit allen so eine Art wöchentliches Meeting in Real Life machen und sich austauschen vor Ort und mal gemeinsam zum Lunch gehen oder so, oder sah sich halt und ich wusste, wie alle heißen und wusste alles. Und dann war das irgendwann nicht mehr so klar. Also als dann irgendwann 80, 90, da wusste ich noch, wie die heißen, da wusste ich jetzt auch nicht mehr so genau über deren Jobprofile, deren Tätigkeiten Bescheid. Ich habe am Anfang bei uns, bei OMR, wir sind eine Kommunikationsfirma, Medienfirma. Einen der ganz großen Skills bei uns ist halt am entsprechend kommunizieren. Da habe ich halt mich bei Leuten hingesetzt und habe denen E-Mails vorgeschrieben, habe dann so über die Schulter geguckt, guck mal, schreib mal die Mail lieber so oder so, so würde ich anders kommunizieren. Das kannst du vielleicht noch machen, wenn du so rumläufst und dann da immer mal wieder bei 30 Leuten fängst du nochmal was ab und dann wirst du angesprochen, hier kannst du noch auf die Mail gucken oder so. Irgendwann geht es halt nicht mehr. Da ist mein Management-Stil, so Management by Walking Around, gibt es ja wirklich. Früher dachte ich immer, es sei Satire, aber es gibt es ja als echten. Und so, ich glaube, den lebe ich auch so, dass ich so wirklich rumlaufe, den Leuten spreche, angesprochen werde in der Firma. Das ist natürlich dann anders bei 30 als dann irgendwann bei 100.
Ja, muss ein bisschen länger laufen.
Und länger laufen und kommt dann nicht mehr an allen vorbei. Ja.
Und wie habt ihr es hinbekommen, dass so eure, ich vermute mal, ihr wart da von Anfang an, oder was hat euch angetrieben und wie habt ihr es geschafft, dass dieser Antrieb, der in euch drin war, vor allem im Recruiting-Prozess, ihr zum Beispiel die richtigen Leute ausgewählt habt? Das fällt häufig Leuten gar nicht so einfach, also die Leute ins Unternehmen zu holen, die ähnlich ticken, ich sag's mal so.
Ja, also die ersten Jahre haben wir das so gemacht, wie es, glaube ich, häufig gemacht wird, aber trotzdem in keinem Lehrbuch steht. Nämlich erstmal aus unserem privaten Netzwerk, Leute, hey, wir machen hier eine neue Firma, willst du mit dabei sein oder kennst du noch jemanden? Und dann hat jemand angefangen, ja, ich habe jetzt auch noch einen Nachbarn oder einen alten Kumpel, der hat gerade auch nichts, der würde mitmachen. Und so sind wir dann halt sehr stark aus dem weniger mit offenen Anzeigen und mit irgendwie jetzt so Assessment-Centern und sowas, sondern wir sind, jemand kennt jemanden, ich quatsch mit denen, die wirken ganz sympathisch und einsatzbereit und auf geht's. Ja. Und das haben wir eigentlich erst jetzt vor 3-4 Jahren geändert, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen einfach wirklich jetzt ein richtiges Auswahlverfahren. Wir brauchen Leute, die bei uns jetzt selber so Direct Research machen, also selber nach den richtigen Kandidaten für unsere offenen Jobs suchen, die proaktiv ansprechen, zu uns holen und mit denen dann Gespräche führen. Das hat sich schon sehr verändert. Es ist auch übrigens so, das sagen ganz viele, dass natürlich häufig aus der ersten Welle Leute auch dann lange da bleiben und irgendwann hat man dann die Frage, entwickeln die sich eigentlich mit weiter? Und dann gibt es auch Härtefälle, wo man merkt, das passt nicht, auch blöde Situationen, weil man dann den Leuten aus der frühen Phase heraus befreundet ist und sich sehr gut kennt.
Ja.
Dann aber merkt, es passt gar nicht mehr, obwohl jetzt man so viel gemeinsame Reise hinter sich hat. Das dann gut zu lösen, war auch irgendwie eine wichtige Aufgabe in den letzten Jahren. Aber es gibt Gott sei Dank auch viele, die von Anfang an dabei sind und dann auch das Wachstum und die Entwicklung mitgemacht haben. Ja, also, aber ich habe so ein paar Learnings auch. Früher hatte ich immer wahnsinnig Angst, jemanden zu verlieren. Aber man merkt halt schon auch, wenn man dann in dieser Phase jemanden verliert und dann jemanden von außen neu dazu holt, ist es häufig eher eine Verbesserung als eine Verschlechterung, also sozusagen nach ein paar Jahren. Also das ist eine große Angst, die mir eigentlich mittlerweile genommen ist, weil ich feststelle, krass, wenn man so auch langjährige Stützen aus der frühen Phase, kann man häufig am Markt deutlich besser finden. Weil wenn man dann wirklich nach Profis sucht, die gibt es. Ja. Es gibt wirklich echt erstaunlich viele gute Leute da draußen, ist meine Wahrnehmung. Denkt man gar nicht. Und auch so Themen, ne, die ich am Anfang mitgemacht habe, so Controlling, Kostenrechnung, irgendwelche Sachen, die man so macht, Reportings. Da haben wir vor 1-2 Jahren erst einen COO eingestellt, der das, sagen wir mal, hauptberuflich macht und kann. Und das schon bei vielen ein Wahnsinns-Effizienzgewinn, der da gekommen ist. Also ich habe das eigentlich als Reise mit vielen Veränderungen erlebt, aber eigentlich wird die Firma dadurch eher besser.
Ja, ich denke so im Step, also witzigerweise der Sven Voth hat mir vorhin schon, der ist bald wieder auch wieder im Podcast, Gründer von Snipes, der erzählt, bei ihm war es damals so diese starke Brand, die ihm am Anfang geholfen hat, weil er der Hip-Hop-Dude war, auf gut Deutsch gesagt, und das hat Leute angezogen, die ähnlich sind.
Bei uns auch.
Das wollte ich gerade, bei euch wahrscheinlich die Brand von so stark, weil normal, also in der heutigen Zeit zum Beispiel, meiner Ansicht nach, wäre es viel schwerer, auf 120 Leute zu wachsen, nur über die Brand. Wie der Arbeitgebermarkt sich meiner, also so ein bisschen Erfahrung nach, entwickelt hatte? Oder war das dann, gab es da schon eine Schwelle, wo ich sage, ich habe 50, 60, musste mir schon mehr ins Recruiting gehen? Oder hat sich das automatisch?
Ja, das ging dann wahrscheinlich so langsam los, aber so die richtige Recruiting-Person haben wir erst eingestellt vor 1-2 Jahren, also oder 3 Jahren vielleicht, also schon noch später. Also die ersten kamen so, wirklich aus den Netzwerken, aus dem Umfeld und dann auch mal irgendwann aus Jobanzeigen, aber ich meine, das ist natürlich auch eine Frage, wo sitzt man? In Hamburg, in der Schanze mit dem Thema, das wir gemacht haben, weil mit den Themen, Podcast ist ja auch dann früh dazugekommen, als Thema Digitalmarketing, Event, das ist, glaube ich, da hatten wir eine unrealistisch angenehme Situation.
Ja. Wie seid ihr denn heute als OMR aufgestellt? Also viele kennen vielleicht entweder den Podcast, kennen entweder das Festival. Gib vielleicht mal einen kurzen Einblick, was aus dem jetzt heute geworden ist.
Also wir sagen, wir sind eine moderne Medienfirma, Medien- und Digitalfirma. Wir haben 4 große Standbeine, das Festival, einmal im Jahr 70.000 Besucher, hunderte von Ausstellern. Das zweite ist unser Podcast-Studio mit verschiedensten Podcasts, die wir machen. Also neben meinem eigenen von bis Lanz und Precht als größter, bekanntester vielleicht. Dann haben wir Weiterbildungsangebote, sehr viele Seminare, Online-Academy, Weiterbildung, wenn man gerade zwischen zwei Jobs ist, und gibt es so Bildungsgutscheine vom Arbeitsamt, die viele bei uns einlösen. Und als viertes Softwarebewertung, also eine Art Kununu oder Holiday Check für Software. Also bevor Firmen Software, sei es nun HR-Software, aber auch Kassensysteme, Marketing-Clouds, Payment-Systeme, was auch alles es gibt, Hosting-Angebote. Du guckst dir einmal bei uns vorher an, was die einzelnen Anbieter so anbieten und wie sie von Nutzern bewertet werden. Also mit echten, ausführlichen Kommentaren. Und das ist sozusagen unser Marktplatzgeschäft, also Softwarebewertung, das ist die vierte Säule. Und die Säulen sind von den Personenzahlen, die da arbeiten, nahezu ähnlich. Also die größte ist wahrscheinlich von der Personenzahl her mittlerweile Reviews. 60, 70 Leute, Podstar, Podcast, wo Podstars heißt bei uns 35, 40 Leute, Education 60, 70 Leute, Festival auch so. Und dann gibt es noch oben drüber so eine Admin-Ebene, da ist dann HR, Buchhaltung, Grafik, auch Redaktion, also all die übergreifenden, nicht Umsatz gebunden.
Relevanten Themen, die es für alle Menschen.
Ja, ne? Ja.
Okay. Gewachsen seid ihr raus aus dem Festival? Das war die Grundthematik?
Die allererste Sache waren Seminare.
Okay.
Und dann war bei den Seminaren immer die Frage, die habe ich dann zum Teil selber gegeben. Sieht man sich nochmal wieder? Gibt es irgendwie einen Aufbaukurs? Und den gab es nicht. Und dann dachte ich mir, okay, wenn man jetzt schon die Frage kommt, hier nach Aufbaukurs und Wiedersehen, dann mache ich das mal als Konferenz für die Seminarteilnehmer. Und das war dann das erste, damals hieß es ja noch Online-Marketing Rockstars, heute sage ich das eigentlich gar nicht mehr. War dann so eine Konferenz wirklich für die Absolventen der Seminare. Und die fanden es dann cool. Und weil man sich auch dann irgendwie kannte über die Seminare, habe ich es dann auch bewusst ein bisschen lockerer gemacht mit irgendwie Musik und ungewöhnlicher Location hier in einem Musikclub in Hamburg, große Freiheit. Und daraus ist dann aus dieser Konferenz ist dann irgendwann die Frage gekommen, machst du diese Konferenz, da ist ja auch viel Zulauf. Und dann waren da irgendwann nicht nur 300 Leute, beim zweiten Mal dann irgendwie 800, dann über 1000. Man fragte mich immer jemand irgendwie, sag mal, kann ich da irgendwie so einen Aufsteller mitbringen von meiner Firma, kann ich da irgendwie werben für meine Agentur oder so? Ich so, boah, gut, von mir aus. Was willst du dafür haben? Und da habe ich gedacht, keine Ahnung, gib mir 300 Euro oder so. Und dann hatte der so einen Aufsteller und dann kam der Nächste und sagte, ich habe jetzt hier gesehen, ihr macht jetzt hier so Aufsteller, ich würde das auch gerne machen. Und dann habe ich, okay, vielleicht kann man ja rund um diese Konferenz auch noch so ein kleines Messeprodukt anbieten. Ja, und dann wurde dann aus diesen beiden Messe und Konferenz dann immer das Festival und heute ist es sozusagen alles in einem mit Konzerten, mit allem sozusagen verschmolzen. In den Messehallen. Und dann kamen immer die Podcasts dazu, als ich dann tatsächlich, auch eine Geschichte, die ich ganz gerne erzähle, selber mit meiner Frau gemeinsam haben wir dann Kinder bekommen, Zwillinge, und habe ich die im Kinderwagen rumgeschoben, 2014, 15, und dabei amerikanische Podcasts gehört, weil ich dann morgens früh da im Kinderwagen unterwegs war und dachte, scheiße, ey, das ist so langweilig, was mache ich denn jetzt hier, jetzt muss ich eine Stunde allein die Kinder schieben oder noch länger, damit die mal schlafen, weil meine Frau mal Ruhe hat. Und dann habe ich da, großer US-Sportfan, dann amerikanische Podcasts gehört. Und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich dann teilweise da wirklich gerne 2 Stunden geschoben habe. Und dann irgendwann dachte, boah, das mache ich jetzt mal selber. So ein Podcast ist, ich habe ja die Zielgruppe, nicht über Sport, aber über Online-Themen oder Marketing-Themen. Und das war, weiß man heute, super Timing. Denn das war so 3-4 Jahre, bevor der ganze Podcast-Hype eigentlich losging, hatte ich genug Zeit, ein bisschen mich zu finden, die ersten Hörer schon zu gewinnen, eine kleine Community aufzubauen vielleicht. Dann irgendwann kam dann die Idee, Dieter Bohlen den Podcast zu holen, der damals anfing so als Fernsehpromi bei Instagram, was damals total ungewöhnlich war. Was macht denn der Dieter Bohlen da bei Instagram? Dann bin ich da zu ihm gefahren und durfte da bei ihm meine Frage stellen, in Tötensinn, schön bei ihm geklingelt an seinem Haus, und dann kam er an und sagte, zieh mal Schuhe aus. Dann bin ich da auf Socken da zu ihm, bei ihm ins Aufnahmestudio, und dann haben wir da den Podcast aufgenommen. Und danach, ich glaube, der wusste gar nicht, was ein Podcast ist, hat das dann auch irgendwie so gemacht. Ich habe ihn noch gefragt, soll ich mir mal vorstellen, erklären, was wir jetzt hier vorhaben. Ist mir scheißegal, stell deine Fragen. Dann war das aber so ein gutes Gespräch und so frei und so alles rausgehauen, dass dann die Bild-Zeitung eingestiegen ist und der Podcast richtig viral dann ging. Und dann habe ich gemerkt, man kann ja so einen Podcast auch nochmal viel breiter aufsetzen, als es nur mit wirklich Online-Marketing-Experten. Ja, und so war ich dann in dem Podcast-Game drin, wurde da jetzt größer und merkte, was da so geht. Und dann habe da im Umfeld bekannte Freunde dazu bequatscht. Tim Melzer mit so einem Koch-Podcast damals im Sportbereich auch dann Sachen gemacht. Und so wuchs dann das Podcasting-Thema und hatten wir halt die Seminare immer schon. Und dann wurden die immer mehr auch online. Wir hatten das Festival, das wuchs, wir hatten die Podcasts, die wuchsen. Und dann kam halt immer die Pandemie und da war dann eine Weile lang unklar, ob es jemals wieder ein Live-Event geben würde. Und dann war das Festival, mussten wir halt absagen und es war auch nicht klar, ob es wiederkommt. Ne? Und dann gab es sogar noch einen Moment, wo wir dann uns sehr stark auf Podcast ausgerichtet hatten, weil wir dachten, na gut, das ist jetzt unser nächstes großes Thema, wenn wir kein Event mehr haben. Und dann kam nochmal Clubhouse. Weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. War ja so ein
kurzer Hype.
Ja, ja, so ein paar Wochen, ein paar Monate war das aber groß, aber es gab irgendwie den Moment, wo dann irgendwer zu mir sagte, Mensch, hier, für euch ja schon ziemlich bitter, und so ein Festival wird es ja nie wieder geben und Podcast, muss ja ehrlich sagen, ist jetzt ja auch vorbei. Also mit Clubhouse ist das neue Ding und die meisten Leute werden jetzt hier Live-Audio haben wollen und du damit deinen Podcast, das ist durch. Ja. Und da dachte ich mir, ja gut, vielleicht hat der Kollege recht. Ja. Und dann ist meine Firma quasi ohne viel eigenes Verschulden innerhalb von ein paar Wochen tot. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir denn da und wie können wir uns da aufstellen? Und dann haben wir angefangen mit den Reviews vor jetzt. Fünf Jahren.
Ich kann mir vorstellen, die so einen Check24 für Software.
Ja, wir haben uns eigentlich gefragt, wirklich, was machen denn die Menschen bei uns auf dem Festival? Viele informieren sich nach Software, gehen an die Stände von SAP, von Salesforce, von SalesViewer, wem auch immer. Informieren sich halt da und tauschen sie aus. Und da dachten wir, okay, vielleicht, wenn man so ein Event jetzt in die digitale Welt überträgt, dann war immer so die Rede davon, dass man sozusagen einem Avatar zwei Tage im Jahr durch irgendwelche virtuellen Welten läuft, dass diese Messe sehr genau virtuell übertragen werden soll. Daran habe ich nie so geglaubt. Das fand ich immer so ein bisschen, ja, wenig spannend und auch glaubwürdig, dass das jetzt die digitale Antwort sein soll auf Messen, dass man dann da einfach in der virtuellen Messe quasi rumläuft. Und dann haben wir gesagt, okay, nee, wenn das dann wirklich nicht mehr kommen sollte, dann wird man anders agieren, dann wird man erwarten, dass 24/7 rund um die Uhr ganz jeden Tag irgendwelche Softwareanbieter aufzufinden sind im Netz. Und dann will ich die nicht mit dem Avatar besuchen an einem Stand, sondern will ich einfach über die lesen können, mich über die informieren können und dann Stimmen von echten Menschen zu denen hören können. Und das ist das, was wir da heute machen. Also es ist am Ende schon so ein bisschen Holiday-Check, Check24, wobei halt da wirklich das Wichtige ist, echte Nutzer Meinungen zu lesen und nicht einfach jetzt einen Preisvergleich, sondern du siehst wirklich, okay, ich nutze...
Also Mix aus Trustpilot und
ja, Check24. Immer auf Software bezogen, ja. Ganz viele verschiedene Software-Kategorien. Ja. Genau.
Okay, cool. Also was ich erstmal spannend finde, wenn ich so richtig verstehe bei dir, bist du so irgendwie in die verschiedenen Projekte so ein bisschen reingestolpert. Auf gut Deutsch hast du mal Seminare gemacht, auf einmal war OMR da, also im Wachstum, in dem ganzen Bereich, also was ich damit sagen will, du hattest die Themen an sich jetzt nie geplant, alle so groß zu machen, sondern eher so im Wachstum quasi.
Ja, also generell ist OMR aus dem Hobby heraus entstanden. Ja. Diese Seminare, die ich mal gemacht habe, die habe ich nicht gemacht, weil ich dachte, das wird jetzt hier die Basis für so eine Firma, sondern weil ich eigentlich andere Digital-Marketing-Projekte gemacht habe, SEO-Seiten, so Retargeting, also Banner, die ich so ein bisschen verfolgen, keine besonders coolen Sachen, jetzt, wo man jetzt irgendwie Beifall kriegt und so, ganz sinnvolle Idee, funktioniert ja so für E-Commerce-Hersteller. Oder E-Commerce-Anbieter, aber das war jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie besonders irgendwie in irgendeiner Form spannende Sachen gemacht hat. Die meisten wussten das gar nicht, verstanden. Aber aus diesem Online-Marketing-Tun heraus haben mich immer ganz viele Leute gefragt, kannst du mir helfen? Und hier, wir wollen jetzt auch was im Internet machen, wir wollen jetzt auch immer hier eine größere Marketing-Aktion machen und ich müsste jetzt auch mal da irgendwie unsere Sachen online bekommen und so und kannst du da drauf gucken? Und das habe ich irgendwann nicht mehr so allen gerecht werden können und dann habe ich halt, die mich gefragt haben, zu einem Seminar eingeladen, was ich mir ausgedacht habe, so für Online-Marketing damals. Aber es war halt ein Nebenjob. Und aus diesem Nebenjob ist dann OMR entstanden und das hat das, oder führt bis heute dazu, also ne, du merkst dann, finde ich, schon auch die Wurzeln von so Firmen, noch 10 Jahre später, dass wir nie Investoren hatten, dass wir nie jetzt einen langfristigen Plan gemacht haben, weil es halt so nicht angelegt war, weil wir es als Hobby betrieben haben oder als Nebenjob. Als so neben meinem Hauptjob mache ich halt so Seminare und dann, wenn die mich dann alle schon fragen, machen wir halt nochmal eine Konferenz und so. Und das war aber am Anfang jetzt nichts, was mich jetzt jeden Tag ausgefüllt hat.
Ja. Und das ist halt ja auch kulturell quasi so stark dann vermutlich gewachsen, weil es ist ja, also, weißt du ja mehr.
Der Druck war nicht da.
Genau, der Druck war nicht da. Man hat gesagt, man geht voran. Wie habt ihr es geschafft, dass ihr jetzt, wenn ihr auf der Größe, wo ihr jetzt seid, mit unterschiedlichen Unternehmen, ich vermute mal, ihr habt überall eine ähnliche Kultur oder? Wahrscheinlich so von dem, ja, wie die Menschen ticken.
Ja, 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 doch ähnlich, würde ich sagen.
Ja, und wie habt ihr das geschafft? Weil irgendwann muss ich es ja strukturieren. Irgendwann brauche ich mehr Systeme. Irgendwann brauche ich mehr Klarheit in diese ganzen Themen, um auch wirklich systematisiert mehr die richtigen Leute einstellen zu können, um Führung mehr zu systematisieren. Was war da der Weg dorthin?
Also ich glaube, vieles davon ergibt sich auch dann wieder so ein bisschen automatischer aus den Tätigkeiten heraus. Mhm. Also Menschen, die in solchen Bereichen arbeiten wollen, bei einer Firma wie unserer, die ähneln sich häufig in ein paar Aspekten. Also meistens sind sie jetzt irgendwie alle mal unter 40, wenn sie anfangen bei uns zumindest, sind dann per se schon mal relativ internetaffin und digitalaffin, leben in unserem Fall in Hamburg. Also es führt schon zu einem fast schon sehr homogen, zu homogen vielleicht, Mischung an Leuten. Da muss man dann gar nicht so viel, und die bringen dann auch häufig eine gewisse Kultur mit, eine gewisse Erwartungshaltung, auch einen Lifestyle, den sie so haben wollen. Da muss man schon wirklich harte Grenzen einziehen, um das zu verändern oder zu brechen, weil sonst heierst du da einfach, ohne dass du es merkst, ohne dass du da groß bewusst entscheidest, sehr viele ähnliche Leute. Das hat uns auch nicht geschadet. Das haben wir aber so gemacht. Wir haben es nicht gebrochen. Wir haben einfach dann wirklich gesagt, okay, wenn diese Leute das fachlich auch noch gut können, dann kommen die alle. Und so hat sich die Kultur ein bisschen auch bei uns ergeben, ohne dass ich jetzt genau gesagt habe, auf dem Reißbrett, ich möchte gerne flache Hierarchien, ich möchte gerne sehr viel Eigenverantwortung bei den Leuten. Das ist dann so aus den mit der Mischung an Leuten, die wir da strukturell bekommen haben, entstanden. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwo auf dem Land sitzt und man verkauft irgendwelche Landmaschinen und heiert dann dafür, dann bekommst du automatisch andere Bewerbungen wahrscheinlich, andere Profile, und die nach andere Kultur mit reintragen, zumindest wenn du eine Firma gründest. Also, so. Und so ist es uns passiert. Also vieles auch da ist jetzt nicht so auf dem Reißbrett entstanden. Aber ich habe das jetzt für mich so analysiert und verstanden. Und dann kann man natürlich überlegen, wo setzt man jetzt mal vielleicht gewisse Leitplanken, oder was muss man jetzt nochmal verschriftlichen, oder was ist auch vielleicht von diesem, was ich gerade beschrieben habe, nicht hilfreich. Ja? Mhm. Aber ich meine häufig, dass viele Firmen, die sich da nicht so viel Gedanken drüber machen, eher auch eine Kultur sich quasi passiv erschaffen. Mhm. Und das ist uns eigentlich auch so passiert. Keine schlechte. Aber dieses Aktive, während man da jetzt sich um Umsatz und um all die Themen kümmert, ist man häufig viel zu abgelenkt, um jetzt auch noch zu sagen, okay, jetzt mache ich mir mal Gedanken, wie soll dann eigentlich die Kultur in den verschiedenen Bereichen sein?
Ja, ich denke mal, am Ende ist es, wie gut erzielt es Wirkung. Ich glaube, der Grundsatz, wenn ich die richtigen Leute einstelle, die eine grundlegende richtige Haltung haben, dann kann so ein Konstrukt sehr, sehr gut funktionieren. Mhm. Wir merken halt immer, wenn der Unternehmer davon abweicht und auch mehr Leute einstellt, die eigentlich nicht zu diesem Kern der Marke passen, dann führt es halt immer wieder zu kulturellen Problemen, dass Leute sich irgendwie nicht wertgeschätzt fühlen, nicht zugehörig fühlen oder ähnlichem.
Also ist die Frage, ist das jetzt kulturell, aber wenn wir in der Art und Weise, wie wir geheiert haben, wie wir gewachsen sind, das führt natürlich irgendwann auch dazu, dass wir sehr viele junge Leute hatten, die sehr schnell Führungsverantwortung bekommen haben, und das hat dann irgendwann auch irgendwie geknackt. Das muss man dann immer umstellen zum Beispiel. Also das, oder auch, dass dann bei uns teilweise Erwartungen in die Firma reingetragen wurden, weil wir es so gut lief und wir so ein junger Freundeskreis waren, dass halt gar nicht klar war, dass gewisse Erfolge und gewisse vielleicht Ziele auch zwingend nötig sind. Ja.
Ja.
Das haben wir dann erst später gemerkt, Gott sei Dank noch, also was heißt noch, aber wir haben es irgendwann gemerkt und haben es dann umgestellt, haben dann da auch ja irgendwo gewisse Leitplanken.
Wie sieht das dann aus? Also was für Leitplanken habt ihr da eingezogen, oder was wurde da immer wichtiger?
Also wir haben schon irgendwann begriffen, dass wir für Führungspositionen bei uns jetzt in den jeweiligen Units, die ich gerade beschrieben habe, meistens Leute haben sollten, die schon mal woanders auch Sachen gemacht haben, die jetzt auch schon mal irgendwo Leute geführt haben, die sich damit sehr stark auskennen. Und dass wir dann irgendwann auch unser Team, dass es aus sich selbst heraus gebaut hat, zumindest mal ergänzen mussten, zum Teil auch auswechseln mussten.
Mhm. Okay, das heißt, dann war der Change, externe mit reinzuholen, die einfach schon ein bisschen Führungspositionen haben.
Auch ja, genau. Und das ist das eine. Das andere ist halt auch dann über Schritt für Schritt dann über wirklich Ziele zu definieren, was für Erwartungen wir haben. Das am Anfang war das so, ja, wenn es wie ein Hobby so ist, ne, du machst es mal, es läuft nicht schlecht, man freut sich, man fragt sich auch gar nicht, was wäre noch alles möglich oder man hat auch nicht so viel Verantwortung, weil es ist ja ein Hobby. Und irgendwann muss man sagen, okay, wir brauchen das, um überhaupt irgendwie hier jetzt als Profifirma leben zu können. Und dann irgendwann switcht du davon, wir brauchen diese Ziele hinzu. Aber guck mal, das ist doch, wäre jetzt hier alles möglich. Lass doch versuchen, das rauszuholen, was noch geht. Und nicht jetzt irgendwie einfach nur so aus Lust und Laune was hinzulegen und dann klappt schon. Aber es wäre doch viel interessanter zu gucken, was können wir denn erreichen. Also diesen Switch als Leitplanke jetzt mal formuliert oder als ergänzendes neues Mindset reinzubringen. Das wäre dann so der Schritt ein paar Jahre später.
Ja. Ja, wir merken immer, es gibt dann sonst halt unausgesprochene Erwartungshaltung. Also einfach Themen, die interpretiert der eine so, der andere so. Und dafür gibt es wieder gefühlt Unfairness oder whatever, was alles daraus resultieren kann. Und so klarer ich sowas halt systematisiere, umso klarer ist den Leuten aber auch klar, was ist euch da wichtig. Ja.
Aber wir sind auch da, also ich meine, längst nicht fertig. Bei uns gibt es sicherlich auch, wenn jetzt hier Leute von unserer Firma zuhören würden, oder dann würden die wahrscheinlich auch sagen, ja gut, aber das, ich erlebe, also ja, der hat leicht reden und hier ist aber nicht perfekt. Also ich glaube, du hast, ja, genau, ja. Du hast auch eine, irgendwie, du hast da, glaube ich, nie eine fertige Situation mit, das ist ein sehr, sehr lebendiges, ja, wie sagt man, so Organismus, dann so eine Firma, und da gibt es dann irgendwie Bereiche, die mal für eine Weile ganz gut funktionieren und wo auch alles so wirklich in der Balance ist, und dann gibt es wieder ein bisschen Wachstum oder gibt es ein bisschen Veränderungen, dann geraten die wieder vielleicht für eine Weile aus der Balance, da muss man wieder ein bisschen nachjustieren. Ja, ja, aber ich bin mir sicher, also, oder ich weiß, bei uns gibt es auch Unzufriedenheiten, also, es ist nur die Frage, ist man da aktiv dran, kriegt man das reduziert, oder ist halt Dauerzustand dann?
Ja. Ja, ich denke, ich glaube, was euch stark macht, ist einfach diese Verbindung zu der ganz klaren, warum macht ihr das? Und das merken die Leute auch bei dir, dass du das einfach gut meinst, dass deine Vision ist. Und das ist das, was dir Spaß macht. Ich denke, das merken Menschen auch, wenn man sich da nicht verstellt und dir als Führungskraft aufführen. Oder
auch also, ja, also ich meine, ich mache das wirklich aus einer gewissen Leidenschaft heraus. Ich bin im Podcast, so, die stelle die Fragen, die ich wirklich selber auch habe. Ich mache das Festival bis heute in Teilen für mich. Ja. Also ich bin da meine eigene Zielgruppe. Das ist sehr, sehr angenehm. Und das geht dann vielen so, die auch bei uns arbeiten, die da auch sehr stark das für sich mitgehen und nicht sich jetzt irgendwelche fremden Sachen einarbeiten, die sonst eigentlich gar nicht ihr Leben bestimmen. Das ist eine. Und das zweite ist, das sage ich den Leuten wirklich jedes Mal, wenn wir so einmal im Jahr zusammenkommen, so in Real Life, und wir haben wirklich durch Zufall, muss man sagen, aber Themen gefunden, an denen kann man wirklich auch sehr gut arbeiten. Das muss man jetzt nicht irgendwie eine riesige PR-Story aufbauen und zu sagen, ey, Leute zusammenzubringen zu einem Festival, da Weiterbildung, Inspiration, Networking anzubieten, ist eine sehr positive, sehr coole Sache. Das macht den Leuten Spaß, die bekommen da was für ihr Geld, die erleben da was Besonderes. Das sind einmalige Tage, die den Leuten da kreieren. So, beim Podcast hören halt Tausende von Leuten zu. Das ist halt ein neues Medium. Wie oft passiert ein neues Medium, was wir jetzt mitgestalten, wo wir neue Folgen machen, wo Leute wirklich dann ja auch sich informieren können, weiterbilden können, das also umsonst können, Werbekunden, die da die Umsätze beisteuern. Softwarebewertung, wo wir halt einfach versuchen, Transparenz reinzubekommen in so einen Softwaremarkt, der für viele total intransparent ist. Weiterbildung, Seminare und so. Also alles so, unsere Themenbereiche sind wirklich, da muss man jetzt nicht ja viel argumentieren, warum das jetzt die Welt besser macht und warum das jetzt irgendwie eine sinnvolle Sache ist. Ja, auch wir haben Themen, wo wir jetzt uns rechtfertigen müssen, vielleicht hier und da, aber es sind nur kleine, und es ist nicht so, du verkaufst irgendwelche Lebensmittel, die eigentlich den Leuten gar nicht helfen, oder du verkaufst irgendwie jetzt auch noch was, wovon es schon Hunderte gibt, also das ist, oder Hunderte Anbieter gibt. Es ist, wirklich, man kann das als sehr positiv beschreiben, und ich glaube, es ist auch jetzt dann, ja, für die allermeisten ist es auch, ist dann auch so. Und das hilft total.
Ja, ich glaube, die Leute spüren das. Wenn wir jetzt mal so in den Bereich KI bei euch reingehen, wie habt ihr jetzt so diesen, oder war das bei euch überhaupt wahrscheinlich gar nicht so ein kultureller Wandel, vermute ich mal, weil ihr ja sowieso digital hoch affin seid. Das heißt, es war wie so, als Beispiel, du, jetzt kommt halt ein neues CM als Beispiel, oder jetzt kommt ein neues Asana oder ja, was auch immer. Sowas bei euch, Hundi?
Ja, also so kann man es schon fast beschreiben. Also wir haben da ein paar Leute, die sind generell auf so Tools und Prozessen bei uns unterwegs.
Ja.
Und die haben genau vorher bei uns dann irgendwie Slack eingeführt oder irgendwie Asana oder Airtable oder was wir alles so nutzen. Ja. Und die haben dann gesagt, hey, jetzt gibt es hier andere Möglichkeiten, lass uns das auch nochmal nutzen. Und so wurde es dann schrittweise von meistens so diesen Leuten, die entweder das als Job haben oder da eine hohe Affinität zu haben und das dann so in ihre Teams reinbringen, eingeführt. Und irgendwann, wenn dann eine Software bei uns irgendwie häufiger angewendet wird, dann müssen wir manche Lizenzen einkaufen. Und meistens wird es dann ein Thema, sollten wir das jetzt wirklich hier ausrollen, sollen wir jetzt die Lizenz hier bezahlen und was hilft uns das eigentlich? Und so kam es dann so eigentlich sehr eher von unten, so Grassroots-mäßig in die Firma rein. Es gab nie den Moment, wo ich gesagt habe, ich will jetzt, dass ihr das alle benutzt und das muss jetzt hier dieses Tool sein. Das kam dann Schritt für Schritt. Wir haben jetzt irgendwann auch mal, weil das Thema so groß ist, auch uns beraten lassen mit KPMG in dem Falle, dass die mal reinkamen und gesagt haben, okay, könntet ihr aus dem Thema KI vielleicht noch mehr rausholen? Da haben wir so eine Partnerschaft geschlossen. Mhm. Aber eigentlich kam es sehr stark von unten.
Ja, und gab es da irgendwie bei dir so gewisse Erkenntnisse schon, was wichtig ist, um, ich sag mal, KI möglichst sinnvoll einzusetzen oder was weniger Sinn ergibt? Was ist kulturell, strukturell von der Vorgehensweise? Also, es würde interessieren, was du da so
fühlst. Also, ich meine, am Ende guckt man natürlich immer auch nur erstmal so stark, wie man selber auf sein Umfeld sehen kann. Ne? Ich sehe ja viele Prozesse in der Firma auch gar nicht mehr im Detail. Ne? Also muss man sich ja klar machen, wenn man jetzt vier verschiedene Geschäftsmodelle, vier große Units hat, dass man da jetzt alle Prozesse genau versteht, ist ja gar nicht der Fall. Insofern haben dann Audio-Producer bei uns die KI für sich selber automatisch rangezogen, davon weiß ich gar nichts. Aber ich habe halt gesagt, okay, also Themen, die ich jetzt naheliegend fand, waren dann irgendwie, wo generiere ich Fragen für Podcasts, wie generiere ich irgendwelche Übersetzung, also so, wo ich jetzt wusste und es in meinem Alltag passiert, da kann die KI helfen. Und so haben wir mittlerweile wahrscheinlich 50, 60, vielleicht 100 verschiedene KI-Themen in der Firma oder Themenbereich über KI verändert. Also wir hatten lange auch, dass wir viel übersetzen haben lassen, weil wir unsere Website immer Deutsch, Englisch, verschiedene Mails, verschiedene Kommunikation, das macht jetzt KI. Das war irgendwie nah, logisch und hat das so relativ nahtlos dann irgendwelche menschlichen Übersetzer ersetzt. Ne? Nicht komplett, aber in großen Teilen. Und genauso ist es bei uns in der Redaktion. Ne? Das ist, wir dann gesagt haben, okay, wir müssen solche Podcasts vorbereiten, Fragebogen erstellen, aber da kann der KI auch schon hilfreich sein. Ne? Und so haben das, glaube ich, viele Leute in der Firma und jetzt hast du sehr, sehr dezentral ja, ich kann es nur schätzen, ganz viele Einsatzfelder, von auch Podcasts auszupegeln oder im Nachhinein irgendwie zu überarbeiten auf den optimalen Sound, bis hin zu irgendwelchen Customer Service Thematiken beim Festival, zu irgendwelchen Prozessketten, die wir irgendwo haben. Also es ist, und nicht alle Einsatzfelder von KI sind mir bekannt, können doch gar nicht. Ja,
aber habt ihr das denn übrigens vom Thema Zielvereinbarung oder ist das immer noch so, dass du sagst, du, ich habe das höchste Vertrauen, dass ihr das Maximale rausholt oder habt ihr da auch, was die Führung angeht, das so zu verankern, dass ihr sagt, hey, wir haben bei uns die Vorgabe, 25% im Unternehmen effizienter zu gestalten oder wie seid ihr da vorgegangen?
Also so eine Vorgabe gibt es nicht. Es ist, wir machen uns unsere Businesspläne mittlerweile schon. Also früher war das ja, habe ich ja sehr Freestyle. Jetzt gibt es natürlich schon auch Businesspläne und gucken uns das dann an und diskutieren dann auch natürlich, wenn irgendwo neue Stellen geschaffen werden sollen oder wenn irgendwie einzelne Bereichsverantwortliche sagen, ey, das ist aber so auf der Kostenseite nicht anders möglich. Ja. Dann gucken schon auch unsere Kollegen oder ich auch manchmal selber in Terminen dann mit rein und frage dann, okay, muss das so sein? Kann man da nicht drüber nachdenken? Kann man das nicht so darstellen? Oder ich habe da von irgendeinem Unternehmerfreund was gehört und dann trage ich das da so in die einzelnen Gespräche rein. Aber jetzt so eine pauschale Ansage, da sind wir jetzt noch nicht. Dazu gelingt es bislang auch noch einigermaßen, das relativ individuell zu diskutieren. Mit 400 Leute sind halt auch nicht 4.000. Ja. Und es ist, glaube ich, generell wahnsinnig schwer, jetzt eine Ansage zu machen, was an Produktivität oder an Kosten da jetzt wegfallen kann, realistisch. Also da kannst du natürlich jetzt hart rangehen und sagen, ey, wir erwarten jetzt hier 30% weniger Kosten, nutzt einfach KI so pauschal. Machen wir jetzt so nicht, finde ich ein bisschen unglaubwürdig jetzt bei unserer Struktur. Erwarten die Leute dann, dass man da noch ein bisschen detaillierter drauf guckt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwann so kommen würde, dass es bei größeren Firmen nicht mehr anders geht, um diese KI-Effekte auch wirklich für sich zu heben. Aber wir versuchen die noch sehr, sagen wir mal, kleinteilig zu diskutieren.
Ja, was denkst du, dürfen Unternehmen wie ihr oder auch generell andere mittelständische Unternehmen lernen, um, ich sag mal, in den nächsten ich sag bewusst, ein, zwei Jahren aufgrund der Schnelllebigkeit, diesen ganzen, ich sag mal, da on track zu bleiben und die Entwicklung gut mitzugehen?
Also ich glaube, so viel ist am Ende gar nicht, außer dass du dir die verschiedenen Tools anguckst, einigermaßen Verständnis dafür hast, was da jetzt gerade so passiert. Also ich glaube, unter der Haube musst du es ja gar nicht verstehen. Du musst ja nur sehen, was für Tools gibt es da draußen, was für Tools können mir gerade was abnehmen und das auch bewerten können. Also ich zum Beispiel bin sehr skeptisch bei diesen ganzen Customer Service Sachen. Wir nutzen das auch in Teilen, aber viel, was da so versprochen wird, aktuell erlebe ich noch nicht als brauchbar. Und dass man sowas halt jetzt in vielen Einzelfällen einigermaßen beurteilen kann, wenn niemand sagt, okay, wir wollen das jetzt mit KI machen, dass du sagen kannst, oh, wirklich? Oder dass jemand sagt, irgendwie, das hier machen wir, da brauchen wir jetzt keine KI, oder da klappt KI nicht. Da kannst du sagen, ja, Moment mal, also kenne ich aber ein paar Tools, da habe ich jetzt ein paar Mal so, dass man so auf so einer Ebene einigermaßen gesprächsfähig ist und sich da einen Überblick verschafft, was da jetzt gerade irgendwie geht und dass man jetzt nicht total naiv, wenn jetzt jemand anruft und sagt, ey, ich könnte bei Ihnen jetzt im Customer Service, wir können jetzt hier hunderte von Leuten entlassen, das ist alles eine KI. Da habe ich sofort, glaube ich, ein relativ profundes Bauchgefühl. Naja, also das, so einfach ist es nicht. Oder dann ist die Lösung, die dann kommt, ist dann schon ziemlich scheiße erstmal. Oder über Jahre vielleicht. Dann vielleicht irgendwann ist dann aber so. Und das in der Breite, so ein Bauchgefühl zu haben für das, was da so an alles an theoretische Möglichkeit besteht und wie das, welche Tools es praktisch dann umsetzen können und wie dann da auch wirklich mal echte Resultate aussehen. Ich meine, je breiter man dafür ein Verständnis hat, als Geschäftsführer oder als Verantwortlicher, ich glaube, desto besser ist das.
Ja, und auch so wahrscheinlich so die DNA mit reinzunehmen im Grundverständnis.
Aber es ist so ist einfach wirklich ganz pragmatisch. Ne? Ja. Weil ich meine, jetzt hilft dir ja nichts, jetzt in irgendwelchen Organisationen da die ganz große Vision zu verkaufen und sagen, wir müssen jetzt alle, und das wird jetzt so sein, wir haben eine neue Weltordnung, I don't know, zeig mir mal die verschiedenen Wertschöpfungsketten und dann die verschiedenen Apps oder Software-Tools und dann können wir mal gucken, was wir davon bis besser machen können. Aber so gehen wir da jetzt zumindest ran. Ne? Und ich glaube jetzt, dass viele Leute sich eher irritiert sind, wenn man da jetzt einfach pauschal ansagen kann, wir müssen jetzt da so ein bisschen besser werden. Ich glaube, bei großen Firmen, großen Strukturen, irgendwann kriegst du es auch nicht mehr anders gelenkt, als wenn man da auch mal Ziele formuliert. Aber noch sind wir da nicht.
Ja. Das, was wir gemerkt haben, ist, wenn wir als Beispiel strategisch in eine Mitarbeiterbewertung reingehen, zum Beispiel gehen wir mal auf Werteebene, auf Leistungsebene, kennt ihr, und sagen, du, wir haben optimalerweise Menschen im Unternehmen, die richtig ticken, die richtige Arbeitsmorale haben, die letztendlich das mitbringen, was ich letztendlich brauche in dem ganzen Thema. Und so mehr ich Menschen habe, und ich glaube, das habt ihr intuitiv auf sehr vielen Ebenen sehr, sehr gut gelöst, dass ihr Menschen reingezogen habt, die diese Arbeitsmoral bestmöglichst in Verbindung mit dem, was ihr macht, mitbringt in dem ganzen Thema. Weil so mehr ich Menschen oder weniger Menschen habe, die diese Arbeitsmoral mit sich bringen, gibt es irgendwann Unzufriedenheiten von denen, die das als selbstverständlich sehen.
Eine Frage des Vorlebens vielleicht auch, ne?
Korrekt, oder auch des Vorlebens. Und wir sagen so, klar, ich unseren Wertekodex definiere, als Beispiel uns ein kleines Wertekodexbuch, sowas ähnliches werdet ihr bei euch auch haben, wo cooles und uncooles Verhalten ist, wo das beschrieben ist, wo das systematisiert in Mitarbeitergesprächen vereinbart ist, letztendlich dort mit drin ist, umso mehr kann sowas systematisiert auch über Führungsebenen gelebt werden. Und zum Beispiel da empfehlen wir gerade den Part KI auch in die Art, wie man denkt, einfach mehr zu verankern. Das ist auch hier wieder das Thema der Erwartungshaltung, weil viele Unternehmen haben, die halt auch so einen kleinen Wandel da noch durchlaufen, die noch nicht so digital wie ihr sind, auf dem Level das Ganze mit durchgehen. Auf der anderen Seite sagen wir zum Beispiel, wenn du auf die Leistungsebene schaust bei Mitarbeitern, sagst du, optimalerweise hast du irgendwie eine Rollenkarte, da sind deine 3 bis 5 wichtigsten Aufgaben mit Kennzahlen drin, da sind auch Konsequenzen geklärt, was passiert, wenn du deinen Job nicht machst, dass Mitarbeiter ihren Handlungsspielraum kennen. Und auch hier wiederum eine gewisse Zielrichtung mal den Leuten mit an die Hand zu geben, wie entwickle ich mein Unternehmen in Richtung KI. Wir haben zum Beispiel das bei uns in Gehaltsentwicklungspläne mit reingenommen, dass wir gesagt haben, hey, dein Bonus ist zu gewissermaßen ein Anteil, dass du auf jeden Fall einen gewissen Zeit, Ressource, auch eine gewisse Kapazität da rein investierst, dass du auch hier wiederum diesen Rahmen schaffst, dass es quasi gewährleistet ist, dass diese kulturelle Entwicklung quasi gegeben ist, was so der ganze Bereich KI angeht. Und ja.
Die alte Weisheit habe ich mal irgendwann früher aufgeschnappt, you get what you report. Ne? Also wenn man das sozusagen dann incentiviert und dann entsprechend auch reportet, dann werden Sachen dann stark fokussiert. Ja.
Korrekt.
Das haben wir jetzt mit Bezug auf KI noch nicht so gemacht. Also das ist jetzt in wenigen, Bonusvereinbarung oder so mit drin, aber wahrscheinlich ist das dann auch eine Möglichkeit, das voranzutreiben, ja.
Also wir empfehlen es auf jeden Fall, Schritt für Schritt in dem Bereich weiterzunehmen. Fabio, du kannst auch mal einen Link, wenn wir jetzt die Folien nicht zeigen können, auf jeden Fall mal reinnehmen zu unserem bald Webinar, wo es nun das Thema so rein, wie kriege ich die Führung auf nächstes Level, wie kriege ich die Verantwortungskultur weiterentwickelt und wie kriege ich die Leute generell mit auf diese Reise letztendlich genommen. Und genau. Was wir zum Beispiel bei uns gemacht haben, was sehr wertvoll war, ist, wir haben so ein kleines KI-Champion-Programm gemacht. Also wir haben quasi gefragt, wer hat erstmal Bock da drauf. Bei uns dann kamen sehr viele Stimmen aus den unterschiedlichsten Abteilungen, die wir erstmal grundsätzlich versorgt haben von KI-Grund-Know-how, wo wir erstmal grundsätzlich geschult haben und dann letztendlich denen auch so ein bisschen die Hürden genommen haben, was das Ganze bedeutet und haben dann quasi Use-Cases einreichen lassen. Also wir haben quasi die ganze Zeit diesen Austausch angeregt, dass die Leute gehen, was geht oder was geht nicht. Und dieser Austausch zu unterschiedlichen Use Cases in den Unternehmen da war. Und wir sagen, ab irgendwie 6 Use Cases bist du bei uns offiziell KI-Champion und hast quasi das durchlaufen.
Haben wir gerade gemacht, also wir haben gerade einen Aufruf gemacht, ist also mehr Bezug aufs Marketing.
Yeah.
Wir versuchen ja einmal im Jahr auf dem Festival so eine Keynote zu halten, weil die besten Marketing-Tipps und Tricks sozusagen zusammentragen. Und beim KI-Thema ist es halt wahnsinnig schwer, von außen zu sehen, was machen jetzt Firmen eigentlich damit KI? Weil du siehst ja nur von außen drauf. Ja?
Yeah.
Okay, bitte schickt uns eure KI-Marketing-Ideen, Tools oder Case Studies.
Yeah.
Und die besten werden wir dann vorstellen und auch incentivieren. Yeah. Also sonst kriegst du ja also weder für deine eigene Firma noch für deine externe Firma wirklich eine Sichtbarkeit.
Ja. Yeah. Ja, und das hat zum Beispiel uns kulturell sehr stark geholfen, dass die Leute mehr darüber gesprochen hatten. Wir hatten einen viel, viel stärkeren Austausch, weil es gibt ja immer so eine Entwicklung im Reifegrad von KI. Du machst mal die ersten Tools, bis es irgendwann optimalerweise systematisiert, kulturell verankert ist. Und das war zum Beispiel bei uns so ein Quick-Win. Und auch die Hürde zu nehmen, also ich kann bei uns sagen, die Person, die bei uns das Thema KI ownt, die hat davor null Ahnung davon gehabt. Also die hat mir irgendwann eingestellt, die hat Gesundheitswissenschaften studiert, ist danach bei uns reingegangen, zuerst im Customer Success, haben wir gemerkt, hey, die hat also eine Affinität für Business Development und wurde dort komplett von uns ausgebildet, wir hatten auch einen externen Partner eine Zeit lang dabei und das will ich einfach nur an der Stelle nochmal sensibilisieren. Mehr oder weniger ist es jetzt auch kein Hexenwerk alles und es geht einfach darum, sich damit zu beschäftigen, pragmatisch die Grundlagen zu schaffen und es dann kulturell letztendlich
Die Tools zu kennen, ne?
Brauchst
du diese Leidenschaft dafür, ja.
Ja, wir hatten zum Beispiel ein ganz cooles Thema dieses Jahr bei uns im Kongress, wir haben immer einen normalen Auftaktsfilm, den haben wir selber dieses Jahr mal komplett über KI erstellt. Es war für die Leute allein schon Magic, mal zu sehen, was bei uns hier Sören hinter der Kamera in 2 Wochen geschaffen hat, wo uns eine Agentur für irgendwie 30.000 Euro verkaufen wollte und wir den Film irgendwie dann mit Sören seiner Absicht selber gestaltet haben. Also ist schon deutlich mehr möglich, was man letztendlich denkt. Sieht, man merkt bei euch, ich hole mir mal gerade euren Top-Arbeitgeber-Check her. Den habe ich hier vorhin noch zugeschickt bekommen, dass du mal siehst, wie sowas aussieht. Da sind wir quasi auf allen Strategien. Wir schauen immer auf den Bereich Gehalt und Benefit, Recruiting, Produktivität und Führung. Und da habt ihr quasi wie so einen Index auf diese ganzen Strategien bekommen, wo was wie ihr aufgestellt seid in dem Bereich. Und das, was man bei euch extrem stark merkt, ist so der ganze Bereich Arbeitgebermarketing. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ihr das unterschätzt, was das für eine Relevanz hat, weil ganz viele leben noch in dem Mangel, was Recruiting angeht, aufgrund halt fehlender Sichtbarkeit. Logisch ist euer Job Marketing, aber am Ende ist es so Grundlagen, die wir immer sensibilisieren, wirklich einen guten Einblick kulturell zu geben, wie ihr seid. Ihr habt natürlich durch das Festival auch enorme Reichweite mit dem ganzen Thema, aber das ist für die meisten normalen Unternehmen nicht selbstverständlich, dass man sich wirklich vorstellen kann, wie kann ich mir vorstellen, bei OMR zu arbeiten.
Ja. Ich glaube, was natürlich auch ein bisschen hilft, vielleicht ist wirklich das Büro.
Ja,
also ich glaube, was man unterschätzt, ist, wie sprechend Büros häufig sind. Also wenn man jetzt bei uns vom Festival absieht, wo man ja dann sozusagen 2 Tage klar in den Messehallen dann sichtbar ist, aber wenn man bei uns ins Büro reinkommt, so sind wir dann auch. Also so von auch die Lage alleine schon in der Schanze, so die gewisse Unfertigkeit und noch im Prozess des Gestaltens und Veränderns, aber auch so wilde Mischung von Dingen, also schwer zu beschreiben, weil man jetzt das Büro dazu sehen müsste, aber das Gegenbeispiel ist halt, wenn du jetzt vielleicht bei einem größeren, sagen wir mal, Versicherungskonzern reinläufst und da gibt es jetzt seit 20 Jahren dieselben Menschen, dieselben Eckbüros, das ist ja auch dann spürbar und auch sprechend für die Leute, ohne dass irgendein Wort gesagt wurde, spricht ja der Arbeitgeber auch über seine Räumlichkeiten und jetzt vielleicht in der Post-Corona-Zeit ein bisschen weniger, weil auch viele mehr remote machen. Aber ich glaube, wenn man jetzt gerade so versucht, sich ex ante irgendein Urteil zu bilden über Firmen oder sich aufzustellen als Firma für Leute, die jetzt hoffentlich in die Firma attraktiv werden. Da sind Büros schon nach wie vor echt ein Thema.
Ja, ja, und ihr seid auch, ihr seid, ihr macht nicht, also Remote macht ihr eher weniger. Das heißt, ihr habt schon Anwesenheitspflicht bei euch?
Ja, wir haben einen Teil. Also ich hätte gerne ehrlicherweise mehr. Wir haben keine klare Aussage, aber die ganzen Kolleginnen und Kollegen wissen, dass ich ja. da sehr dran, mir da sehr daran gelegen ist, dass die Leute ins Büro kommen.
Ja.
Aber dennoch gibt es jetzt keine Verpflichtung oder keine klare Ansage. Also manchmal würde ich es mir fast wünschen, aber denke mir auch, ey, das muss doch auch anders möglich sein. Aber ich versuche so, dass wir zumindest mal 3 Tage, 4 Tage Leute ins Büro kommen. Aber das passiert in Einzelfällen, aber nicht durch die Bank.
Ja. Wir haben das, glaube ich, bei uns zum Glück nie abgeändert gehabt. Also bei uns ist, wir haben 4 Tage Pflicht. Bei uns im Office 1 Tag ist Remote. Bis halt auf Ausnahmen, logischerweise, wenn du irgendwas hast. In dem ganzen
Thema. Also ich bin da auch immer hin und her gerissen und wir diskutieren das irgendwie in der Geschäftsführung regelmäßig. Ja, dieses Gegenargument ist natürlich, du kannst natürlich mit KPIs auch viel absichern.
Ja.
Dennoch, ich finde gerade auch bei unserem Firmentypus und bei unserer Mitarbeiterstruktur, also wir sind jetzt nicht irgendwie Leute, die alle irgendwo über das Land verteilt wohnen oder viel Außendienst haben, sondern wir sind junge Leute, die meistens um die Ecke wohnen vom Büro, also alle so innerhalb von einer halben Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder vielleicht noch weniger. Wir haben halt Leute, die jetzt auch nicht, also die hoffentlich noch in WGs wohnen oder in kleineren Wohnungen. Das müsste eigentlich passen, für Leute ins Büro zu kommen. Und deswegen frage ich mich dann erst recht, wenn das nicht so ist, warum ist es eigentlich nicht so? Was müsst ihr denn noch tun? Und es gibt auch Leute, die, glaube ich, darüber enttäuscht sind, dass wir nicht noch mehr machen, dass wir nicht mehr Druck machen. Weil dann sind halt diejenigen, die dann kommen, immer die wenigen oder manchmal die wenigen. Also es ist gar keine so einfache Frage und ich wollte da nicht der First Mover sein, aber ich freue mich eigentlich über jeden, der auch ein bisschen wieder Richtung Büro kämpft.
Ja, also wir haben die Diskussion jedes Mal und Ranulf und ich haben bis jetzt noch gesagt, nee, wir bleiben dabei. Aber es ist, ich bin einfach gerne mit den Leuten, also liegt, glaube ich, auch an Ranulf und mir bei uns, ich bin einfach gerne mit
den Menschen. Ich auch. Und dann sind wir fast ein bisschen beleidigt, wenn die Leute sagen, nee, aber wir nicht. Ja.
Aber gut, sehr schön. Allein das ist ein langes Thema. Ich denke, am Ende muss ja dann jeder seinen Rahmen finden, was bei euch immer sehr, sehr positiv auffällig ist, wenn ich mir so euren Check anschaue, ist, dass ihr einfach gerade so in dem ganzen Bereich Produktivität und Führung schon einen sehr guten Rahmen für eure Leute geschaffen habt inzwischen. Also sehr, sehr klar die Leute ausgebildet, auf einem guten Level.
Das haben wir auch angefangen vor 3, 4 Jahren mit externen Coaches. Manchmal war mir das wirklich ein Gräuel, Leute dafür zu bezahlen, also so diese ganze Personalentwicklung. Das kann doch jetzt nicht sein, dass wir so viel Geld ausgeben müssen, um unsere Leute, die auch ein Gehalt bekommen, trotzdem zu schulen. Aber das haben wir jetzt bei bestimmten Bereichen festgelegt und das kommt sehr gut an, das habe ich auch gemerkt.
Ich sag mal, man unterschätzt das häufig, was es am Ende bedeutet, wenn diese Person am Ende halt 10 Leute führt.
Und absolut, dann, ja genau, das ist die Frage.
Was dann der Hebel letztendlich daraus ist. Also, gerne einmal auf den Top-Arbeitgeber-Check in den Chat reinschicken, wer Lust und Laune hat, den mal zu machen, ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir haben das jetzt, die Leute, die auf dem Top-Arbeitgeber-Kongress waren und heute dabei sind, die haben den schon gemacht, also ihr müsst den nochmal machen. Wird das Gleiche rauskommen vermutlich, also ihr habt seit den letzten 3 Wochen schon viel umgesetzt. Aber sonst kann ich das jedem ans Herz legen, da mal so ein bisschen Überblick zu bekommen, braucht sogar 10 Minuten und ist ein ganz guter Einblick, was das ganze Thema so oder wie man steht und wie der Rahmen letztendlich ist, genau. Jo, ich würde mal ein bisschen schauen, was die Leute noch für Fragen an dich haben. Bin ich mal gespannt. Und wir gehen da gerade mal rein. So, wie baut man eine Organisation und Strukturen mit 50 Mitarbeitern plus auf? Wie werden wir Kompetenzen verteilt? Auf was landet am Ende beim CEO? An Informationen aus den Abteilungen?
Also wir haben so ein Wochenreporting für die meisten Abteilungen,
ja.
Wo ich so sehe, wo die jeweils stehen. Das ist auch sehr stark Work in Progress immer, was dann dafür Kennzahlen wichtig sind. Also offensichtlich ja meistens schon irgendwie Umsatz und so, klar, aber da gibt es so grobe Reportings, die immer weiter verfeinert werden und verändert werden.
Ja.
Ansonsten bekomme ich da jetzt nichts strukturiert so mit. Also ich laufe natürlich dann nach wie vor rum, berät mit Leuten.
Kultur ist hast du beibehalten.
Bis heute eigentlich, ja. Also ich habe jetzt nichts, ich mache jetzt kein Micromanagement, überhaupt nicht. Und bin auch wirklich eigentlich relativ überzeugt, man kann am besten sein Umfeld managen und muss dann darauf vertrauen, dass es so weitergetragen wird. Ja. Und so würde ich auch sagen, ist das Wachstum von 50 auf dann mehr Leute bei uns geregelt worden, dass ich ja halt gesagt habe, okay, ich versuche halt dann irgendwie mir ein Umfeld zu schaffen von Leuten, die dann wiederum ihr Umfeld managen. Das geht dann so weiter. Aber ich versuche nicht jetzt in einzelnen Bereichen in der zweiten Hierarchieebene irgendwas besser zu wissen oder zu hinterfragen. Mal, wenn ich dann mir was auffällt, frage ich mal nach. Mhm. Aber eigentlich halte ich mich da raus.
Ja. Also wir können vielleicht einen Erfahrungswert so aus teilen aus der Skalierung, wo wir auch bei vielen Unternehmen gesehen haben, der Prozess ist vor allem wichtig, dass man Schritt für Schritt Verantwortung übergibt und den nicht zu schnell gestaltet und auf der anderen Seite die Mitarbeiter immer noch die Klarheit haben, wenn es irgendwas gibt, bin ich weiter, kann ich weiter hingehen, gemeinsam mit meiner Führungskraft und ich baue halt die Rollenkarte oder die Rollenklarheit für die Führungskraft so klar, dass das eigentlich das regelt, was du bräuchtest. Weil solange das geklärt ist, dass die Führungskraft weiß, was du erwartest, was die wichtigsten 3 bis 5 Kennzahlen sind und er sein Team damit managt, kann man gefühlt auch loslassen, wenn der grundsätzlich die richtige Arbeitsmoral mit sich bringt. Und das merken wir immer so im Wachstum vielleicht als einen Impuls dazu. Ja. Wie war da bei euch immer so der Übergang? Gab es da mal Probleme, wo du dich Schritt für Schritt dann rausgezogen hattest, mehr aus den operativen Themen oder?
Es war jetzt nie so hart.
Ja.
Also so sehr schrittweise. Und eigentlich hat sich das relativ organisch so ergeben. Ich habe ja schon erzählt, wir mussten ab und zu schon auch mal Leute wechseln.
Ja.
Aber eigentlich war das von Anfang an so, dass ich halt irgendwie Leute dazugeholt habe und dann hatten diese vorher auch ihre eigenen Themen. Und dann habe ich das ja nicht mehr gemacht.
Groß. Okay, aber dann war wahrscheinlich das Schritt für Schritt übergeben, das Relevante, dem nicht zu viel Verantwortung auf einmal.
Ja, auch ein paar Sachen vielleicht vorab zu besprechen. Ne? Sagen, okay, so stelle ich mir das vor, da gucke ich das mal an. Und immer auch ansprechbar zu sein. Ich manage total viel über WhatsApp. Ne? Jemand schickt mir irgendwie einen Screenshot über WhatsApp, jemand schickt mir irgendwie eine Idee über WhatsApp und dann kann man relativ schnell, ohne dass man jetzt da große Routinen hat, große Prozesse hat, sagen, guck mal so und so.
Bin ich da und da drin. Der liebe Richard aus dem Chat fragt, welche Fehler habt ihr bei OMR gemacht? Was wünscht ihr dir, was ihr früher gemacht hättet oder erkennen könntet? Vielleicht mal so 2, 3 Punkte, da könntest du wahrscheinlich durchaus ein bisschen mehr von erzählen.
Ja, also was ich gerade schon sagte, ich glaube, das ist wirklich so, dass wir an manchen Stellen noch früher auf Profis zurückzugreifen. Das ist uns häufig eher passiert, weil Leute gegangen sind und ich dann auch in Sorge war und dachte, scheiße, jetzt gehen die und gar nicht verstanden habe, dass das für uns eine große Chance ist. Und das dann teilweise dann darüber, jetzt Leute kommen, die so einen Job, der dann da vakant wird, ernsthaft gelernt haben. Da war heute sehr häufig, habe ich ja beschrieben, auch Leute aus dem Bekanntenkreis in Jobs reingerutscht und haben es dann auch nicht schlecht gemacht. Und entsprechend hatte ich dann auch Sorge, wenn sie dann gehen. Aber diese Chance, die ist mir gar nicht bewusst gewesen, die ist mir wirklich passiv dann aufgefallen. Dass ich dachte, guck mal, eigentlich war das jetzt deine ganze Sorge umsonst, das ist jetzt hier viel besser als vorher. Und das hätte man ja dann noch viel proaktiver auch ansteuern können. Das haben wir nie gemacht, zum Beispiel. Das ist doch das Klasse. Also das Wachstum, wenn dann da, je mehr du das mit Profis gestaltest, umso einfach ist es dann halt. Ne? Profis ist übrigens nicht gemeint als irgendwelche ehemaligen Berater oder jetzt Leute, die hohe Gehälter haben, gar nicht. Es gibt wirklich auch rein fachlich Leute, die auch 10, 15, 20 Leute führen, die müssen nicht vorher mal bei einer Unternehmensberatung gewesen sein oder irgendwelchen Hochglanzjobs, sondern einfach nur mal woanders operative Arbeitserfahrung, ganz woanders in schon größeren Strukturen als bei uns.
Ja, okay, das heißt da die Erfahrung einfach mit auch wiederum einzukaufen, was einfach Führung auch angeht.
Ja, Führung und genau, aber auch so fachliche Themen. Ne? Also wie strukturiere ich etwas, welche KPIs kann man sich überhaupt ausdenken, welche KPIs machen hier und da Sinn. Da bin ich häufig extrem positiv überrascht worden von Leuten, die es von außen mit reingebracht haben.
Ja, das war zum Beispiel, was wir inzwischen sehr gut systematisieren konnten, gerade auch für uns oder auch für unsere Kunden, ist, dass man gerade so aus all den Daten und Fakten, die wir mal gesammelt haben, so eine Top-Arbeitgeber-KI, wo du die ganzen Rollenkarten und Kennzahlen schaffen kannst, weil das manchmal gar nicht so einfach ist, für die jeweilige Rolle, für den jeweiligen Bereich wirklich zu finden, was ist denn diese Anforderung?
Das haben wir jetzt auch alles erst anschließend gemacht, dass wir versucht haben, so unsere Profile mal über alle Bereiche hinweg zu systematisieren, auch so Gehaltsbänder zu definieren. Das machen wir eigentlich erst seit 1, 2 Jahren.
Ja, okay, krass. Dann noch eine Frage. Welche Productivity-AI-Tools benutzt du selber im Daily Business?
ChatGPT.
That's it, That's it, okay. Relativ simple Antwort. So, dann, Philipp, du wirkst im Podcast immer sehr locker. Wie muss man sich Philipp vorstellen, wenn er sauer ist? Anders gefragt, wie gibst du Druck weiter? Wie gehst du damit um? Wie siehst du in Sicht so von einem modernen Trennungsmanagement bei Low-Performern aus?
Also ich bin niemand, der jetzt, also ich war auch schon mal richtig sauer. Gibt es so Legenden, wo ich mit Leuten, wo ich das auch weiß, die das einordnen können und die bei uns sehr viel Wertschätzung genießen, da bin ich auch mal direkter und vielleicht mal ein bisschen bissiger, aber eigentlich bin ich das nicht, sondern bin auch, glaube ich, so, wie ich im Podcast bin. Ich meine, ja. Podcast ist jetzt ja tausende von Stunden oder fast tausende von Stunden.
Also
das
ist schon gut verstehen.
Mehr, ja, genau. Es ist schon so, wie ich auch heute wahrscheinlich bin oder so, ich trenne da nicht groß. Vielleicht bei der, was ich nicht gut kann, ist dieses, die Frage war nach jetzt Leute entlassen, ja, die bestimmte Ziele oder die enttäuscht haben. So. Das mache ich, glaube ich, eher schon auch wertschätzend. Also dann irgendwie über eine Abfindung vielleicht zu dokumentieren oder vor allen Dingen die Gründe sehr gut aufzeigen, ja. Ohne jetzt Leute da sehr bewusst nahe zu treten, aber einfach wirklich Gründe aufzuzeigen, das klappt dann eigentlich ganz gut. Generell bin ich eine meiner ersten Maßnahmen, die ich mir versuche, Leuten zu erklären, ist, wenn man auch irgendwas absagt, ja, wenn wir für irgendwas angefragt werden oder könnt ihr das machen oder könnt ihr jenes machen, bei uns kommen ja sehr viele Firmen und sagen, ey, auf dem Festival, wir haben noch folgende Idee, wir würden gerne noch unser eigenes Bier mitbringen an Stand oder wir würden gerne unser eigenes Clown, der da irgendwie was macht, oder, I don't know, oder das müssen wir alles absagen oder Leute sagen, könnt ihr nicht mal in einem Podcast das und das machen und wir müssen ja auch sehr viel absagen, einfach generell und dann ist es immer wichtig, die Gründe dazu zu nennen und nicht jetzt irgendwelche, der Chef hat es gesagt oder aus organisatorischen Gründen geht es leider nicht, sondern wirklich den Leuten, so gut es geht, zu erklären, warum etwas nicht geht. Das ist auch ganz wichtig und das ist auch bei für Entlassung dann so, dass man sagt, okay, hör zu, ich hätte es total gerne gemacht, aber das und das sind jetzt so ein paar Überlegungen, die wir da hatten, dann trotzdem mit einer, also ich bin nicht der Typ, der gut entlassen kann und dann auch vor allen Dingen Leute da jetzt mit einer, sagen wir mal, harten Abfindung rausdrückt. Generell nicht, aber ich versuche es dann über Gründe, also wie alles eigentlich, ich versuche immer alles über Gründe und selbst wenn, jetzt, ich sage auch meinen Kollegen, denen ich so meinen Alltag manage, wenn mir jemand schreibt und ich dann was absagen muss, was ja schon auch mal vorkommt, erklär kurz mindestens mal, warum ich da nicht kann oder warum wir sowas nicht machen oder so.
Hast du in der Führung, war das für dich manchmal auch eine Challenge? Weil gerade das eine ist jetzt mal die Kündigung und das andere ist so der Weg davor, mit Konsequenzen über verschiedene Etappen zu führen oder ähnlichem. Hat dir das leichter gefallen oder hast du auch gesagt, du, ich habe das auf meine persönliche Art und Weise dann anders geregelt oder?
Also ich habe schon, sagen wir mal, einen sehr eigenen Umgang damit. Ich glaube, ich werde jetzt in einem Großkonzern als Chef müsste ich mir ein paar Sachen neu angewöhnen,
ja.
Weil ich dann auch, ja, teilweise auch meine Kolleginnen und Kollegen sagen auch zu mir, es ist besser, wenn ich bestimmte Gespräche gar nicht mehr führe, weil das dann führt dann nicht zu einem guten oder zu einem besten Ziel im Sinne der Firma. Ja. Auch manche Verkaufsgespräche, da muss ich mich eher bewusst raushalten. Das war so ein bisschen mein Learning, dass ich einfach bestimmte Sachen einfach gar nicht mehr machen sollte. Da gibt es bessere Leute. Ich bin dann auch als Typ, auch in der Rolle, als sozusagen Firmengründer oder Gesellschafter, ist man dann halt nicht gut beraten. Ne? Zumal auch man immer sagen kann, ja, du bist doch die letzte Entscheidungsgewalt hier. Es ist dann besser, jemand anderes führt ein Gespräch und kann dann auf mich verweisen und ich bin aber nicht mit im Raum oder so. Mhm. Das muss man erstmal lernen.
Ja, okay, cool. Wie groß ist der Einfluss deines OMR-Podcasts und das Netzwerk, das du dir persönlich aufgebaut hast, auf die generelle Geschäftsentwicklung von OMR und auch die Möglichkeit zu investieren? Oder ist das nur persönliche Horizontserweiterung und Fun?
Unsere Investments? Ja, so eine Mischung.
Ja, also ich sag mal, generell der Netzwerk und der Podcast wahrscheinlich.
Ja, schon wahnsinnig hilfreich. Also der Podcast, muss man ganz klar sagen, hat mein Leben verändert. Also die ganzen Begegnungen, die ich dadurch hatte, die Einsichten, auch private Freundschaften, also weiß nicht, ganz kurzes Beispiel, vor etwas über einem Jahr war der Mallorca-Makler, der Marcel Remus, im Podcast, spannende, richtig geile Folge, haben wir uns auch ganz gut verstanden und da habe ich ihn kennengelernt und ich hatte in der Folge gar nicht auf dem Zettel, aber der ist da ja wirklich, dass der die großen Häuser da in Mallorca verkauft und das auch alles sehr Social-Media-mäßig macht und so. Na, da war der da und seitdem haben wir ab und zu mal geschrieben und vor kurzem wollte ich nach Mallorca und dann habe ich einen Hoteltipp gebeten per WhatsApp und dann hat er, Hoteltipp, irgendwie hör zu, ich lass dich mal für ein paar Nächte in eines meiner Häuser. Und dann war ich da bei ihm in seiner Häuser. Also, und das ist halt als typisches Beispiel, wie sich mein Leben halt verändert hat an verschiedensten Stellen durch die Beziehung mit dem Podcast und so. Und das ist bei den Investments genauso. Also da treffe ich jemanden und der sagt dann, ich habe jetzt hier gerade da super spannende Firma oder da, ich bekomme was mit und oder Leute wenden sich an mich, weil der Podcast halt die Leute auch einlädt, sich mal zu melden vielleicht. Und dann sieht man halt Sachen und mal machen wir das dann selten und meistens auch immer bei Investments gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Noah vom Ohne Aktien wird schwer Podcast, sitzen wir dann mal mit ein, zwei Leuten zusammen und überlegen uns, was man so machen könnte. Es macht irgendwie Spaß und es ist klar, hoffentlich auch immer das Ziel, dass die Firmen dann wachsen und das Investment dann funktioniert. Aber es ist eher so eine bisschen auch Lifestyle und jetzt nicht, davon müssen wir nicht leben. Das ist
ein schöner Zusatz.
Ein Zusatz und auch sicherlich auch Horizonterweiterung, gar keine Frage. Ja. Ist eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, wahrscheinlich gar nicht so schlau, weil das Risiko, das Klumpenrisiko mit dieser ganzen Branche ist ja eh schon groß. Mit UMR jetzt auch weiter in Startups zu investieren und sollte man wahrscheinlich nicht tun, aber mache ich auch nicht nur, aber ein bisschen ist es so entstanden.
Ja. Habt ihr mit UMR noch was weiteres vor, irgendwie noch größer werden? Geht wahrscheinlich fast gar nicht mehr. Ich glaube, in Hamburg wollt ihr wahrscheinlich.
Mit dem Festival?
Ja, genau.
Nee,
also, genau, sorry, ja,
du. Also mit dem Festival ist es nicht so einfach, größer zu werden. Weil die Messehallen sind jetzt ja ein bisschen, also das begrenzende Thema. Aber ja, es gibt schon auch Ausbaustufen, die ich mir vorstellen könnte. Es gibt immer wieder die Idee, vielleicht mal so ein Kreuzfahrtschiff in den Hafen reinzufahren, wo dann nochmal 5000 Hotelbetten extra drauf sind und dann auch Räumlichkeiten und so. Also das ist schon auch denkbar. Jetzt aktuell bin ich ein bisschen vorsichtiger, weil auch konjunkturell gerade nicht so viel Rückenwind gerade ist. Ich glaube, wenn man da ein kleines Wachstum hinbekommt, ist es schon gut. Aber da jetzt zu sagen, okay, wir machen jetzt mal so sprungfix, direkt mal hier 5000 Betten mehr, da bleibe ich erstmal jetzt ein bisschen vorsichtiger, aber wir können auch schon noch wachsen und wollen das auch und schaffen das auch bislang jedes Jahr, trotz aller negativen Pressemeldungen, die es so gibt, aber ja, das ist behutsam.
Ja. Und noch eine Frage, wie hast du die richtigen Entscheidungen beim Skalieren getroffen? Wie wusstest du, welche Potenziale du als nächstes angehst? Und ich addiere vielleicht noch einen Halbsatz von meiner Seite. Was hast du auch wie immer wieder entschieden, vielleicht auch nicht zu machen? Weil ich vermute mal, auch bei dir gab es genug Optionen, noch weitere Themen oder Ähnliches ranzugehen. Ja.
Also ich glaube, irgendwann ist generell, sehr, wenn man so eine sichtbare Tätigkeit macht, wie es ein Festival zu organisieren oder Podcasts zu machen, die dann auch dann möglichst viele Leute hören sollen, dass man dann kommt man sehr viel rein, dass man sehr viel erstmal absagt, dass man sich daran gewöhnt, auch einen Prozess findet, ja, Gründe erklären, bei uns Kolleginnen wissen Bescheid. Das ist schon ganz wichtig. Und ansonsten ist es sehr viel irgendwo auch Bauchgefühl. Ich gucke mir an, was machen andere. Klar, so der alte Blick irgendwie nach USA, was gibt es da so? Ansonsten habe ich jetzt keine Tools. Ich bin generell kein Typ, der jetzt so Tim Ferriss-artig Tools hat für alles und sagt, das ist mein Productivity-Tool, das ist mein Entscheidungstool, das ist das. Ich gucke mir die einzelnen Themen an und macht es dann auf Basis des Bauchgefühls, auch häufig Gefühl für die Leute, die das vorschlagen oder für die Leute, die dann überwirrt sind, für Märkte. Ich habe irgendwann festgestellt, naja, es ist jetzt nicht naheliegend, so ein OMR-Festival nochmal schnell irgendwo in Holland oder Schweden oder England auszurollen. Lieber vielleicht die Leute zu uns bringen, schrittweise. Einfach vieles dann doch bei Unternehmen gar nicht die ganz große Magie, sondern ja, Bauchgefühl, Bauernschleue, sag ich mal, und ab und zu mal irgendwie was in Excel durchmodellieren oder einfach, also bierdeckelartig durchkalkulieren. Also das ist jetzt gar nicht unbedingt das große Excel, sondern eher der Bierdeckel, wo wir sagen, okay, wenn wir das machen würden, lass mal kurz irgendwie überlegen, zack, wäre das so jetzt, wenn das so klappt, wäre das cool. Und so gehen wir die Dinge ran. Also sehr pragmatisch.
Ja. Schön, vielen lieben Dank. Ja, ich glaube, das merkt man immer wieder, dein pragmatischer Ansatz auch der Vergangenheit. Erstmal sehr beeindruckend, das Unternehmen, diese Projekte, die ihr macht und alles, was ihr vorangetrieben hat, was ihr erlebt. Und deswegen danke, dass du dir die Zeit genommen hast, auch hier warst.
Danke für die Einladung.
Wer noch Lust hat, wir werden die Aufzeichnung auch zur Verfügung stellen. Wir tun gerade mal den LinkedIn-Post rein kommentieren. Wenn ihr da kommentiert, bekommt ihr einmal die Aufzeichnung noch von der Folge heute zugeschickt. Und der Fabian schickt das gerne mal rein.
Und wenn ihr Code haben will fürs Festival, philipp@omr.com. philipp@omr.com, dann schreibt mir eine Mail, dann schicken wir euch da die 10%. Also wenn ihr da jetzt hier.
Aber nur wenn ihr Fan Philipp am Anfang reingeschrieben habt.
Nicht Fan. Was hast du da aufgerufen? Ich weiß ja, nicht.
Irgendwas war es in die Richtung. Genau. Sehr schön. Vielleicht noch einen abschließenden Punkt von mir und dann gebe ich dir auch gerne die abschließenden Wörter. Kennst du einen so einen richtigen Top-Arbeitgeber, wo du sagst, ey, der weiß, also nicht als Firma, sondern der so richtig als Arbeitgeber.
Als Mensch.
Als Mensch, genau, der Mensch dahinter, dich beeindruckt.
Ja, also zuletzt war ich da bei Thomann, der Musikinstrumentehändler Thomann. Der Hans Thomann war im Podcast, ist auch echt eine geile Folge. Der hat da jetzt ja hunderte von Leuten, oder tausende von Leuten in der Nähe von Bamberg sitzen die und verkaufen und handeln mit Musikinstrumenten. Ganz viele Musiker, die da tätig sind. Das wirkte schon schon sehr so, auch so im positiven Sinne, patriarchal, ja, so mit den Leuten für die Firma. So, aber also ich habe auch also andere Beispiele, dass es jetzt mir so vor den Kopf kommt.
Ja, Philipp, vielen lieben Dank für die ganzen Impulse. Ich durfte auf jeden Fall einiges mitnehmen. Und wenn du für dein Unternehmen gemerkt hast, dass das Thema Führung, Unternehmenskultur oder auch das Thema, wie gehe ich jetzt mit KI um, wie kriege ich das mal in meine Kultur verankert, dann kannst du einmal bei uns auf der Seite www.verfamily.de ja, dir ein Führungswebinar mal anschauen und dich auch mal eintragen bei uns für ein Erstgespräch, wo wir dir mal genau aufzeigen, wie wir für dein Unternehmen letztendlich das Thema Führung, Produktivität und KI auf ein nächstes Level bringen können. Und du kannst uns unterstützen, indem du den Podcast einmal abonnierst, weil dadurch haben wir die Möglichkeit, ja, weitere tolle Gäste wie Philipp bei uns in den Podcast zu bekommen. Du kannst auch gerne Fragen in den Kommentare stellen oder auch mal Top-Arbeitgeber kommentieren, die wir unbedingt bei uns mal im Podcast dabei haben sollten. Kannst logischerweise auch den Podcast teilen an Freunde oder Bekannte, wo du merkst, hey, denen könnten eigentlich diese Tipps zu KI und Führung auch weiterhelfen. Und sonst sage ich von meiner Seite, ich freue mich auf den nächsten Podcast und bis bald.
Das war der Top-Arbeitgeber-Podcast Personal und Führung im Fokus. Wenn du Personal strategisch und führungssystematisch aufstellen willst, dann bleib dran. Der Top-Arbeitgeber-Standard ist das neue Normal und du bestimmst, ob dein Unternehmen dazugehört.